Hört man mich? Ja. Es funktioniert sehr gut. Schön wieder bei euch zu sein heute Abend. Sie haben echt gut gespielt, muss ich sagen. Also ich bin beeindruckt. Wisst ihr, was mir bei euch gefällt? Ich habe gestern mit ein paar von euch geredet, heute auch. So ungefähr halb so alt wie ich. So 15, 16. Ich löse schon wieder. Aber wisst ihr, was mir bei euch gefällt? Ihr wollt Realität. Und mir gefällt das so, weil unsere Generation, die wollte immer nur wissen. Aber wo ist die Realität? Ich möchte euch einen Vorschlag machen. Geht nach Hause nach diesem Wochenende, fragt mal euren Pfarrer oder so und frag ihn mal, wie hast du heute den Herrn Jesus erlebt? Frage nicht nach Endzeitlehre und so weiter, da kann er dir eine Antwort geben. Wie hat er Jesus erlebt? Denn das ist real. Und ich finde, da seid ihr so wichtig, dass ihr uns diese Fragen stellt. Denn wenn das Christsein nicht funktioniert, so wie wir es gerade gesehen haben, dann vergiss es. Dann ist es nämlich umsonst. Das Thema für heute Abend ist, anders können oder was Christen auszeichnet. Übrigens, der Peter, wo ist der Peter? Er hat heute zu mir gekommen, hat gesagt, er hat gestern sein Armband abgenommen, What would Jesus do, gell? Und er hat es dann feierlich verbrannt, gell? Finde ich ja super, aber das musst du nicht unbedingt tun, gell? Du kannst es gerne behalten. Es ist manchmal gut, man kommt so ins Gespräch und du kannst ihnen gleich erklären, dass das sowieso nicht so stimmt und so weiter, gell? Aber es ist ein guter Anfang, gell? Also lass es ruhig oben, es schmückt auszusehen, ist ja gar nicht schlecht, gell? Gestern Abend haben wir davon gesprochen, was einen Christen auszeichnet, ist, dass er in Jesus bleibt, eine Beziehung zum Herrn Jesus hat. Was zeichnet in unserer Gesellschaft, in Deutschland jetzt hier mal, ich bin ja von Österreich, aber ist ja nicht so viel anders. Wir kommen höchstens ein bisschen später zu Meetings und so weiter, aber sonst sind wir ungefähr gleich. Aber was zeichnet einen richtigen Mann aus in unserer Gesellschaft? Das ist ein Mann. Wisst ihr, was ein richtiger Mann ist in unserer Gesellschaft? Wenn er selbstständig ist, selbst ist der Mann. Wenn du beeindrucken willst, dann bist du ein selbstständiger Mann. Ein autonomer Mann. Auto, das autonom, das kommt von Autos. Das heißt so viel wie selbst. Ein Auto fährt von selbst, gell? Man muss schon drinnen sitzen und so, aber fährt von selbst. Und Nomos heißt Gesetz. Das heißt, du bist selbst dein Gesetz. Ein autonomer Mensch ist ein beeindruckender Mensch. Ein starker Mann ist ein unabhängiger Mann in unserer Gesellschaft. Ein starker Mann in unserer Gesellschaft ist ein Mann, der sich selbst verwirklicht. Das ist ein Mann. Nun, wie hat Jesus gelebt? War Jesus ein Mann? Ja oder nein? Er war ein Mann. Er war kein Supermann, er war ein Mann. Ein richtiger Mann. Kein Supermann. Nur richtig. Wisst ihr, wie Jesus gelebt hat? Ich lese euch ein paar Verse vor. Stehen alle im Johannesevangelium. Lesen wir Folgendes. Das sagt Jesus: Der Sohn kann nichts von sich selbst tun, außer was er den Vater tun sieht. Denn was der Vater tut, das tut auch der Sohn. Im Vers 30, Kapitel 5 lesen wir, sagt Jesus: Ich kann nichts von mir selbst tun. So wie ich höre, so richte ich, und mein Gericht ist gerecht. Im Kapitel 8 sagt Jesus im Vers 28, dann werdet ihr sehen, dass ich es bin und dass ich nichts von mir selbst tue, sondern wie der Vater mich gelehrt hat, so rede ich. Im Kapitel 12, 49 sagte Herr Jesus, denn ich habe nicht aus mir selbst geredet, sondern der Vater, der mich gesandt hat, der hat mir gesagt, was ich sagen soll. Und Kapitel 14, Vers 10, ein letzter, gibt es noch viel mehr, aber mit dem höre ich auf, sagt Jesus: Glaubst du nicht, dass ich im Vater bin und der Vater in mir ist? Die Worte, die ich rede, rede ich nicht von mir selbst. Der Vater aber, der in mir ist, der tut seine Werke. Eine Frage, wie viel hat Jesus selbst getan? Nichts. Das ist ganz schön wenig. Jesus war kein unabhängiger Mann. Er hat sich ausgezeichnet durch seine totale Abhängigkeit zu seinem Vater. Jesus hat sich nicht selbst verwirklicht, nicht einmal. Jesus hat immer nur seinen Vater verwirklicht. Jesus hat nicht autonom gelebt. Jesus hat im völligen Gehorsam seinem Vater gegenüber gelebt. Jesus hat nicht einmal unabhängig agiert. Er hat jede Minute vollkommen abhängig von seinem Vater agiert. Was zeichnet die großen Männer der Bibel aus? Abraham, Mose, David, Elia, Paulus, Petrus. Wisst ihr was? Kein einziger von denen von Gott. Kein einziger von denen war autonom. Sie waren nur bedacht, das Gesetz Christi zu erfüllen. Kein einziger von denen war fähig. Sie waren nur zur Verfügung. Im Englisch sagt man so schön, you don't have, it's not your ability. It doesn't need your inability, he needs your availability. Er braucht nicht deine Fähigkeit, nicht deine Unfähigkeit, nur deine Verfügbarkeit. Sie waren nicht unabhängig, sie waren in fester Verbindung mit Gott. Keiner von denen hat sich selbst verwirklicht, sondern sie wollten nur, dass Jesus groß wird. Ich war vor einem Monat, war ich noch in Australien, in Brisbane. Da habe ich bei einer Konferenz gesprochen, zusammen mit Charles Price, den kennen vielleicht ein paar, der war schon mal hier. Ganz lieber Freund von mir. Und der Charles hat in seiner Predigt gesagt, in einer von seinen, hat er gesagt, the Bible contradicts almost everything that Christians believe. Die Bibel widerspricht in fast allen Punkten das, was Christen glauben. Er hat darüber nachgedacht. Er hat herausgefunden, er hat gar nicht zu Unrecht. Ich habe schon Predigten gehört, wo gepredigt wurde, Christsein heißt, sich selbst verwirklichen. Liebe Freunde, das ist antichristlich. Ich habe Predigten gehört, die sagen, Christsein bedeutet unabhängig zu sein. Völliger Blödsinn. Christsein bedeutet völlig abhängig zu sein. Viele Christen glauben genau das, was nie in der Bibel steht. Was zeichnet einen Christen aus? Indem er in völliger Abhängigkeit zu Jesus lebt. Das zeichnet einen Christen aus. Indem er in einer Liebesbeziehung zu seinem Herrn Jesus steht und mit ihm lebt, jeden Tag. Nun, das klingt ja ganz gut. Gestern sind ein paar zu mir gekommen und ich schätze das von euch. Und haben gesagt, Hans-Peter, du hast heute gesagt, wir müssen in Jesus bleiben. Und sie haben gesagt, ich glaube dir. Ich irgendwie merke, das stimmt. Aber könntest du mir bitte sagen, wie geht das? Und ich habe euch keine Antwort gegeben gestern. Ich habe gesagt, ich werde heute Abend drüber reden. Wie kann ein Christ in Jesus bleiben? An dieser Stelle muss ich ehrlich sagen, ich habe ein Problem. Meine Frau würde sagen, ich bin ein Problem. Das siehst du meine geistlichen Fortschritte, den ich mache. Wisst ihr, was mein Problem ist? Ich kann euch meine Beziehung zu Jesus nicht lehren, weil es eine Beziehung ist. Ich kann dir so ziemlich viel über Jesus sagen, kein Problem. Ich kann dir sagen, wo er was gemacht hat, wie er es gemacht hat, was er gemacht hat, an wen er es gemacht hat, wann er es gemacht hat, kein Problem. Aber ich kann dir nicht Jesus beibringen. Mein bester Freund seit 20 Jahren, sein Name ist Franz, er ist 1,98 Meter groß, so breit, ich meine hier oben, nicht hier, ganz schön stark, er ist Bauer und Zimmermann, mein liebster Freund. Ich kann euch viel von Franz erzählen. Alles, was wir gemacht haben. Aber ich kann dir alles über den Franz erzählen. Wenn du möchtest, dass Franz dein bester Freund wird, musst du nach Österreich fahren, seinen Bauernhof aufsuchen und ihn kennenlernen. Ich kann dir Franz nicht beibringen. Und wisst ihr was? Genauso kann ich euch Jesus nicht beibringen. Ich kann euch nur erzählen. Das will ich tun. Wisst ihr, was interessant ist? Eine interessante Feststellung. Und zwar, dass Gott sich von Anfang an entschieden hat, Worte zu verwenden, um mit uns zu reden. Na, natürlich braucht man Worte, um zu reden, um zu kommunizieren. Ich habe mich schon manchmal gefragt, Gott, warum hast du dir nicht irgendeine andere Art der Kommunikation erwählt? Liebe. Irgendwie könntest du ja Liebe so machen, dass sie spricht oder was weiß ich. Oder deine Heiligkeit oder was immer. Aber Jesus wählte Worte, um zu kommunizieren. Johannes 1,1, am Anfang war das Wort. Und im Genesis 1,1 lesen wir, am Anfang schuf Gott und er sprach. Er sprach, es werde Licht und es ward Licht. Übrigens, wenn Gott spricht, dann ist es. Er sprach und es war. Er sprach und es war. Wenn Gott was sagt, sein Wort ist die Wahrheit. Wisst ihr, was die Definition von Wahrheit ist? Die beste Definition? Wenn das, was ich sage und das, was ich tue, genau dasselbe ist. Das ist Wahrheit. Darum kann Jesus über sich selbst sagen, ich bin die Wahrheit. Denn alles, was Jesus gesagt hat, hat er getan. Das ist Wahrheit. Aber ohne Worte wäre es unmöglich, mein Leben voll ausdrücken zu können. Auch die tiefsten Gefühle in mir sehnen sich danach, mit Worten ausgedrückt zu werden. Ich habe manchmal das Vorrecht, ich bin viel am Flughafen und am Bahnhof und so weiter. Und da kennt mich ja niemand. Und da sitze ich und da höre ich manchmal zu, wie jemand mit seinem Schnurlostelefon da redet. Und dann, ihr glaubt gar nicht, was die für ein Blödsinn reden. Das ist unwahrscheinlich. Da kann ich mich so richtig köstlich amüsieren. Ich weiß genau, mit wem er redet. Mit seinem Mädchen, mit dem er sich frisch verliebt hat. Die haben sich nichts Informatives zu sagen. Aber die reden eine halbe Stunde. Wenn sie nichts gesagt hätten, wäre die Welt genauso gut und die beiden auch. Sie reden alles unwichtige Dinge, völlig belanglos und bezahlen sogar noch ein Grinsen dabei. Aber wisst ihr was? Indem sie miteinander reden, wisst ihr, was sie tun? Sie tauschen Gefühle mit Worte aus. Sie erfreuen sich am Wort des anderen, auch wenn es überhaupt belanglos und nicht informativ ist. Nun, wie sieht es mit deiner Verbindung mit Gott aus? Wie teilst du dich Gott mit? So, wie war es heute? Wie hast du heute mit Jesus gelebt? Wie hast du mit ihm kommuniziert? Ich habe schon so oft die Frage gehört, gesagt Hans-Peter, ich habe schon alles versucht, aber ich kann Gott nicht spüren. Er ist für mich nicht real. Wenn ich bete, er hört mich sowieso nicht. Ich kann auch nichts hören. Und in dieser Resignation hören viele Christen auf zu beten und viele wenden sich von Jesus ab. Ich kann es verstehen, ich kann es gut verstehen. Da gibt es ein Lied, ein Country-Song. Übrigens, Country-Musik ist die beste Musik, falls du das nicht gewusst hast. Aber da gibt es ein Lied, das heißt, How can it be wrong if it feels so right? Wie kann es falsch sein, wenn es sich so gut anfühlt? Nun, in Bezug auf Gebet würde ich es anders formulieren. How can it be right if it feels so wrong? Wie kann es richtig sein, wenn es sich so total falsch anfühlt? Ja, ein Mädchen mal zu mir kam, hat gesagt, weißt du was, Hans-Peter, wenn ich bete, mein Gebet geht nur bis an die Decke. Aber ich sage, kein Problem, Gott ist unter der Decke. Aber warum fällt es uns so schwer? Das ist zwar eine nette Antwort, aber hat dir nicht geholfen. Warum fällt es uns so schwer, mit Jesus in Verbindung zu sein? Wir haben kein Problem, mit Menschen zu reden. Zumindest manche nicht. Manche haben auch da ein Problem. Ich möchte dieses Problem ganz kurz anschneiden mit den drei Sprachen, die wir sprechen. Es gibt wahrscheinlich mehr, aber ich möchte über drei reden. Und zwar damit wir verstehen, warum wir uns so schwer tun zu beten. Wir Menschen sprechen viele Arten von Sprachen. Die erste Sprache, die ein Baby lernt, ich habe drei von denen gehabt, inzwischen sind sie ein bisschen größer. Ich war da bei der Geburt von allen dreien dabei, habe es geschafft, das war super. Die kommen raus, schauen nicht besonders gut aus, blau und schleimig, aber es wird dann besser. Aber, weißt du, was interessant ist? Man spricht dann mit diesem Baby in einer Babysprache. Früher, ich bin nicht unbedingt der Gefühlsmensch jetzt, das muss ich mal offen zugeben. Aber ich habe mir früher oft gedacht, da ist ein hochintelligenter Mann, der gar nicht bescheuert ist oder so, aber wenn der mit dem Kind redet, der redet wie ein Vollidiot. Ja, und so weiter, gell? Ich konnte das überhaupt nicht einordnen. Aber wisst ihr was? Ich bin jetzt kein Gefühlsmensch unbedingt, aber ich habe es auch getan. Denn das ist die erste Sprache, die ein Mensch lernt, das Baby. Diese Sprache nennt man die Sprache der Beziehung oder die Sprache der Vertrautheit. Diese Sprache hat nichts an Intelligenz, keine Information, aber diese Sprache entwickelt Vertrauen und diese Sprache ist unheimlich wichtig. Wenn die Kinder dann aufwachsen, dauert gar nicht lange, dann lernen die Kinder bald eine zweite Sprache. Also die sogenannte Sprache der Information. Die Kinder lernen, dass ein Schaf ist nicht nur Mäh, das ist ein Schaf. Das ist nicht nur ein Mu, das ist eine Kuh. Und die lernen, dass die Dinge Namen haben. Die Kinder lernen, dass zwischen Wolke und Regen und Gras und Grün und Meer, da ist eine Verbindung. Und sie lernen all diese wunderbaren Dinge in dieser Welt. Das ist die sogenannte Sprache der Schule. Warum schicken wir Kinder zur Schule? Damit sie informiert werden, damit sie Dinge lernen. Sprache der Information. Kleine Kinder lernen aber auch sehr schnell eine dritte Sprache. Das ist die sogenannte Sprache der Motivation. Meine Kinder, die haben sehr schnell entdeckt, dass wenn sie gewisse Dinge schreien oder sagen, schreien hilft noch besser, dann können sie zwei erwachsene Menschen bewegen, Dinge zu tun, die sie nie geplant haben. Das nennt man die Sprache der Motivation. Oder ich sage zu den Kindern, komm, dann kommt er nicht. Im dritten Mal, das ist Motivation. Wir bewegen andere Menschen mit Worten und wir werden bewegt mit Worten. Da hat euch jemand gesagt, kommt rein um 7:30, ihr seid reingetrabt. Das ist Sprache der Motivation, die sogenannte Sprache von Politikern. Politiker verwenden diese Sprache oder die Werbung ausschließlich. Was ist Werbung? Sie will dich motivieren, Dinge zu kaufen, die du nicht brauchst. Nun, jetzt ist der Punkt. Unsere westliche Gesellschaft, in der wir leben, ist dominiert von der Sprache der Information und der Sprache der Motivation. Wir sind unheimlich geschult, Dinge zu beschreiben, das können wir gut. Wir haben auch gelernt, die Sprache zu verwenden, um Menschen zu bewegen, Clubs beizutreten oder so weiter. Aber wisst ihr was? Die erste Sprache, die Sprache der Vertrautheit und die Sprache der Beziehung, die bleibt auf der Strecke. Sobald du die Wiege als Baby verlässt, findest du in unserer Gesellschaft immer weniger Möglichkeit, dich in dieser Sprache zu üben. Es gibt ganz kurze Wiederentdeckungen dieser Sprache. Das ist erstens, wenn ein Vater Mann wird. Ich sage jetzt Vater, Mutter ist dasselbe, aber ich bin nur mal ein Mann. Da fängt der Mann wieder an, in dieser Beziehungssprache zu reden, zumindest für eine Weile. Dann gibt es noch eine Wiederentdeckung dieser Sprache. Das ist, wenn zwei Menschen sich verlieben. Die reden Mist, aber die reden. Nichts Informatives, aber die reden. Gibt es nichts auszutauschen, nichts, die wollen nicht mal motivieren, die wollen nur reden. Aber auch das dauert nicht lange. Dann gibt es noch eine Art von Menschen, die sprechen diese Sprache ausschließlich. Und wisst ihr, warum diese Menschen so wichtig sind in unserer Gesellschaft? Wenn ihr die verlieren, dann verlieren wir einen Großteil von unserer Gesellschaft. Das sind geistig behinderte Menschen. Die sprechen nur in der Sprache der Vertrautheit. Wenn wir die nicht mehr haben, dann sind wir arm dran, das sage ich euch gleich. Nun, müsst ihr verstehen, Gebet, Reden mit dem lebendigen Gott, ist Sprache Nummer 1. Ich habe Neuigkeiten für dich. Du musst Gott nicht informieren. Er weiß mehr als du. Ich habe noch eine Neuigkeit für dich. Du musst Gott nicht motivieren. Er ist besser als du. Darum beten wir, dein Wille geschehe. Was bleibt übrig? Sprache der Beziehung. Und wisst ihr, warum wir nicht mehr wissen, wie beten? Weil wir sie verlernt haben. Wir haben sie verlernt. Was bedeutet das? Das bedeutet es, dass wir sie wieder lernen müssen. Wer diese Sprache noch spricht, sind natürlich Kinder. Darum sagt Jesus, wenn ihr nicht werdet wie die Kinder, dann könnt ihr nie in mein Reich kommen. Sprache der Beziehung. Ich bin letztes Jahr im Oktober, sind meine Frau, die Anne-Laure, und ich zum ersten Mal alleine auf Urlaub gefahren, seit 10 Jahren. War super, ohne Kinder mal. Wir haben uns gefreut auf diesen Urlaub, zu Recht. Letztes Jahr im Oktober. Wir sind nach Spanien geflogen, da haben wir auch ein Zentrum unten. Die haben uns ein Auto und ein Zimmer gegeben. Und dann kamen wir unten an, wir haben uns richtig gefreut. Angekommen, gegessen, zu Bett gegangen, in der Früh aufgestanden, gefrühstückt. Habe ich gesagt, so Anne-Laure, jetzt sind wir auf Urlaub, was tun wir jetzt? Hat sie gesagt, was willst du schon wieder tun? Ich sage, ja, wir müssen doch was tun. Sie hat gesagt, was willst du tun? Ich sage, ich kann doch nicht den ganzen Tag hier sitzen und dich anschauen. Du bist ja nicht hässlich, aber das ist langweilig. Ich kann doch, Versteht ihr? Da ist es jetzt, wir haben ja schon eine Stunde lang gefrühstückt. Da war es schon 10 Uhr. Ja, was soll ich jetzt noch länger da sitzen? Irgendwas müssen wir ja tun. Und wisst ihr was, die ersten 3 Tage unseres Urlaubs waren eine Katastrophe. Bis wir uns zusammen geweint und zusammen gestritten haben und dann wurde es der schönste Urlaub unseres Lebens. Wisst ihr, was wir lernen mussten? Zu reden. Zu Hause haben wir kein Problem damit. Da, wo ich wohne, da bin ich geboren. Ich wohne in meinem Elternhaus. Wir haben eine Frühstückspension, wir haben immer Gäste. Unsere Bibelschule ist immer voll, es sind 60 Studenten. Ich habe 15 Mitarbeiter, da gibt es viel zu reden. Unsere Verwandten sind da, ich bin im Bergrettungsdienst, ich bin im Höhlenrettungsdienst. Wir haben Dinge zu reden jeden Tag, wir haben 3 Kinder. Wir haben 2 Autos. Es gibt immer was zu reden, wir haben einen großen Garten. Wir haben einen Wald. Ich kann vom gefällten Baum reden oder sie vom gemähten Rasen, es ist ganz egal, es gibt immer was. Aber wisst ihr was, jetzt waren wir in Spanien, es gab keine Kinder, keine Mitarbeiter, keine Studenten, keinen Rasen, keine Bäume, kein Haus. Nur noch wir 2. Und wir haben festgestellt, wir haben verlernt zu reden. Ich bin von Natur aus, wie wahrscheinlich viele von euch, ein Tuer. Das heißt, wenn ich am Tag viel getan habe, wenn ich produktiv war, das war ein guter Tag. Aber wenn ich mir 5 Dinge vorgenommen habe und nur eins hat geklappt, das war ein schlechter Tag. Und am schlimmsten kommt diese Qualität in meinem Urlaub hoch. Aber das ist nicht so schlimm, da gibt es immer was zu tun. Letzte Woche hatte ich 3 Tage frei. Habe ich schon gedacht, ich gehe klettern, ich will klettern gehen auf diesem Berg. Und dann besuche ich unsere behinderte Nachbarin, das wollte ich auch immer tun. Aber dann hat Laura gesagt, nein, wir sollten eigentlich meine Familie besuchen und mit den Kindern baden gehen oder was weiß ich, oder ins Kino gehen. Dann fahren wir hin, die Schwiegereltern gar nicht zu Hause. Ich wollte sowieso nicht hinfahren. Kino ist ein schlechter Film, wollte ich auch nicht sehen. Und somit war der Tag verhaut und dann spricht man nicht mehr viel, weil er hätte ja viel besser sein können. Dann bin ich spazieren gegangen mit Gott. Und hat Gott mir wieder, das war jetzt vor ein paar Tagen, hat Jesus mir gesagt, weißt du was, Hans-Peter, der Tag war nicht verhaut, weil du nichts getan hast. Der Tag war verhaut, weil du nicht in einer Liebes-, in einer lebendigen Beziehung zu deiner Frau, zu deinen Kindern und zu den Menschen um dich herum gelebt hast. Darum war es ein verhauter Tag. Und das stimmt. Es gibt Tage, da tue ich gar nichts, aber da lebe ich in einer liebenden, in einer lebendigen Beziehung mit meiner Frau, mit meinen Kindern, mit meinen Mitarbeitern. Und wisst ihr was, ein wunderschöner Tag. Denn du und ich, wir sind auf Beziehung aufgebaut. Menschsein, Christsein ist ausschließlich eine Sache der Beziehung, und zwar die Beziehung zu einem lebendigen Gott, zu Jesus. Und der ist nicht im Grab, der fühlt sich pudelwohl momentan. Jesus Christus erfreut sich beste Gesundheit, falls du das nicht weißt. Der ist hier. Und wir treffen uns nicht Sonntag in Memoriam an einen gestorbenen Christus, wir treffen uns sonntags, um Christus zu feiern. Wenn du das nicht kapiert hast, dann kannst du in die Kirche gehen, auch wenn er tot ist. Wir müssen wieder lernen, so zu reden, wie Jesus geredet hat. Wisst ihr, wie Jesus mit seinem Vater geredet hat? Und das ist eine meiner Lieblingsworte. Jesus hat gesagt, aber, Vati. Jesus hat die Sprache gesprochen. Die Sprache der Beziehung. Jesus war nicht so sehr darauf aus, Dinge zu tun. Jesus war nur darauf aus, mit seinem Vater in einer Beziehung zu leben. So hat Jesus gelebt. Nun, wie können wir das neu lernen? Ich möchte euch ein paar Auszüge vorlesen, dauert nur ein paar Minuten, von einem Tagebuch, habe ich kürzlich gelesen, von einem Frank Laubach, hat er geheißen, ist gestorben inzwischen, war Pfarrer, Missionar und so weiter. Und er hat 1930 ein Tagebuch geschrieben. Ich möchte euch nur ein paar Tage daraus vorlesen. Hat mir sehr imponiert. 20. Jänner 1930 sagte Folgendes. Eine tiefe Unzufriedenheit veranlasste mich vor 2 Jahren dazu, einmal zu versuchen, mein Handeln etwa alle 15 oder 30 Minuten mit dem Willen Gottes in Einklang zu bringen. Die Leute, mit denen ich darüber sprach, sagten, das sei unmöglich. Ich schließe daraus, dass sie es selbst nicht probiert haben. 26. Jänner 1930. Gestern und heute habe ich ein neues Abenteuer ausprobiert, das nur schwer zu erklären ist. Ich spüre Gott durch einen bewussten Akt des Willens. Ich will, dass er meine Finger leitet, wenn sie jetzt auf der Schreibmaschine schreiben. Ich will, dass er in meinen Schritten ist, wenn ich laufe. Dass er meine Worte lenkt, wenn ich rede, meine Kiefern, wenn ich esse. Wahrscheinlich hast du deine Einwände gegen eine solche Introspektion. Versuche es nicht, solange du nicht in deiner Beziehung zu Gott so unzufrieden bist wie ich. Aber gesteh mir doch wenigstens zu, dass ich Gott suche, wo ich kann. Ich habe genug von der Kleinlichkeit und Nutzlosigkeit des Ich, das sich nicht führen lässt. 29. Jänner. Ich habe das Gefühl, dass ich jede Stunde einfach getragen werde. Es ist dieses Gefühl, mit Gott auch in den kleinsten Dingen zusammenzuarbeiten, das mich so erstaunt. Es scheint, als müsste ich nur auf eines achten, dann passiert alles andere von ganz allein. Dann kümmert sich Gott um den Rest. Meine Aufgabe ist es, in dieser Stunde im ständigen inneren Gespräch mit Gott zu bleiben, auf seinen Willen zu reagieren, damit diese Stunde reich und herrlich wird. 1. März 1930. Wie praktikabel ist es nun für den normalen Menschen? Ich denke, selbst ein Bauer könnte so leben. Meine Augen auf der Furche, meine Hände an den Zügeln, meine Gedanken bei Gott. Auch die Millionen an den Webstühlen und Drehbänken könnten herrliche Stunden erleben. Die Stunde eines Nachtwächters könnte zur herrlichsten Stunde werden, die je ein Mensch auf Erden erlebt hat. 15. März 1930. In jedem wachen Augenblick habe ich diese Woche auf ihn geblickt, vielleicht mit Ausnahme von einer Stunde oder zwei. Wie unendlich reicher ist dieses direkte Eingreifen Gottes als die alte Methode, die ich jahrelang benutzt und empfohlen habe, das endlose Lesen von Andachtsbüchern. Es scheint mir jetzt beinahe, als dürfte selbst die Bibel nicht als Ersatz für diese unmittelbare und direkte Begegnung mit Gott gelesen werden. Und zum Schluss, 22. April 1930, nach einer schlechten Woche, sagte er, ist mir nicht gelungen, habe ich heute Morgen wieder ganz neu angefangen und habe Gott ganz nah im Sonnenaufgang erlebt. Dann habe ich versucht, ihn beim Rasieren, beim Anziehen, beim Frühstücken die Kontrolle über meine Hände zu übergeben. Oh, dieser Versuch, ständig in Kontakt mit Gott zu bleiben, ihn zum Gegenstand meines Denkens zu machen, zum Gegenüber in meinen Gesprächen, ist das Erstaunlichste, das ich je erlebt habe. Und es funktioniert. Ich schaffe es zwar noch keinen halben Tag, noch nicht, aber ich glaube, dass ich es eines Tages einen ganzen Tag schaffen werde. Es geht darum, sich neue Denkgewohnheiten zuzulegen. Ich freue mich jetzt so an Gottes Gegenwart, dass ich das Gefühl habe, ich hätte etwas Kostbares im Leben verloren, wenn ich auch nur eine halbe Stunde nicht an ihn denke. Mag sein, dass du jetzt da sitzt und sagst, weißt du was, Hans-Peter, das ist übertrieben. Das ist überzogen. Ich habe selbst probiert. Seit 4 Monaten. Noch keinen Tag gelungen. Und jeden Tag tue ich es neu. Wisst ihr, warum wir es als überzogen halten? Weil wir in unserer Gesellschaft bereits so weit entfernt sind von einer Beziehung mit Gott, dass wir keine Ahnung mehr haben, was Wahrheit bedeutet. Wir leben in einer total individualistischen Gesellschaft, wo es nur um mich geht. Wir haben ein paar Missionare im Sudan, die mussten jetzt leider raus, hoffentlich können sie bald wieder rein. Und wisst ihr, was wir dir erzählen? Ich war selbst noch nie im Sudan. Ein Afrikaner, der in seinem Stamm aufwächst zum Beispiel, für den ist der Stamm seine Identität. Wenn du einen von diesen Afrikanern aus dem Stamm herausnimmst, der krepiert, weil er weiß nicht mehr, wer er ist. Er ist der Stamm. Das ist viel näher an der biblischen Kultur als unsere. Und darum tun wir uns so schwer. Bei uns geht alles nur um mich. Mein, mir, ich. Aber wisst ihr was, liebe junge Leute, das ist nicht deine Schuld. Du kannst kein bisschen was dafür. Und ich auch nicht. Denn wir sind hier hineingeboren. Und wir sind so aufgezogen worden. Aber wisst ihr, was wir tun dürfen, liebe Leute? Wir dürfen es neu lernen. Das ist die größte Herausforderung, neu zu lernen, mit Jesus zu leben. Das ist keine Methode. Übrigens, hab keine Angst vor Methoden. Jede Methode, die zu Jesus führt, ist eine gute Methode. Jede Methode, die Jesus ersetzt, ist eine schlechte Methode. Ganz einfach. Aber das ist nicht mal eine Methode. Das ist ein Leben, das ist eine Beziehung. Ich habe ja keine Methode mit meiner Frau. So, liebe Frau, heute Methode Nummer 6. Halbe Stunde reden, bevor ich weggehe. Schau mich an, Methode. Die würde mir einen Tritt geben. Wenn ich eine Beziehung wie eine Methode behandle, das ist ja ein Wahnsinn. Aber wisst ihr was, liebe Leute, das tun wir mit Jesus. So, Jesus, jetzt Viertelstunde Bibel lesen, dann ist meine Pflicht erfüllt. Methode. Es ist eine Beziehung, eine Liebesbeziehung. Übrigens, das hat nicht dieser Mann erfunden da, Frank Laubach. Wisst ihr, was wir in den Psalmen lesen? Ich zitiere sie euch nur, im Psalm 86 zum Beispiel. Da gibt es viele, könnte ich euch jetzt viel zitieren, nur zwei oder drei. Psalm 86 hier im Vers 3, da sagt er, sei mir gnädig, Herr, denn zu dir rufe ich den ganzen Tag. Psalm 88, Herr Gott meines Heils, des Nachts habe ich gerufen, des Nachts komme ich vor dir. Das ist nichts Neues. Paulus hat gesagt, betet ohne Unterlass. 1. Thessalonicher 5. Wisst ihr, was da ist gestanden? Betet ohne Unterlass. Wisst ihr, was ich früher gesagt habe? Das kann man nicht so sehen. Wisst ihr, was Paulus meint, wenn er sagt, betet ohne Unterlass? Er meint, betet ohne Unterlass. Ziemlich einfach. Aber weil wir uns so weit entfernt haben, interpretieren wir es, als müsste man es anders sehen. Wie bete ich? Nicht so wichtig, wie ich bete. Aber ich habe herausgefunden, Menschen waren dankbar dafür und darum sage ich es euch. Meistens in der Früh verschlafe ich. Das ist Nummer eins. Nicht immer. Ich stehe oft gerne auf in der Früh und gehe mit Jesus spazieren. Ich habe Folgendes herausgefunden. In der Bibel steht ja, wenn du betest, dann zieh dich zurück in dein Kämmerlein und bete im Stillen vor deinem Herrn. Ich habe es versucht und wisst ihr, was mir passiert ist? Ich schlafe immer ein. Im Kämmerlein. Ich kann nichts dafür. Das ist jetzt nicht vielleicht genetisch veranlagt. Ich keine Ahnung. Vielleicht gibt es bald ein neues dafür. Aber weißt du was? Wenn ich so, wie es mir geht, ich sitze da und ich sage, lieber Vater im Himmel, da, da, da. Und nach 2 Minuten denke ich etwas völlig anderes. Über das Auto oder über was weiß ich, über irgendwas. Und denke, boah, ich habe ja gebetet. Nach 5 Minuten, oh, himmlischer Vater, rein wieder ins Gebet. Nach 7 Minuten, ich bin schon wieder sonst wo. Es ist eine Katastrophe. Ich habe herausgefunden, wenn ich bete, muss ich spazieren gehen. Das habe ich nach 10 Jahren meines Christenlebens herausgefunden. Also weißt du jetzt, wie mein Gebetsleben ausgesehen hat für 10 Jahre. Wenn ich spazieren gehe, da kann ich mich so richtig an Jesus erfreuen. Da gehe ich mit ihm oft stundenlang und freue mich daran. Aber wisst ihr, das ist bei jedem Menschen anders. Und wenn ich mit Jesus rede, dann rede ich nicht immer. Er redet oft mit mir. Ich habe übrigens noch nie Stimmen gehört. Das sage ich auch immer dazu. Denn früher habe ich Predigern zugehört, die haben gesagt, Jesus hat mit mir geredet. Ich habe gedacht, warum redet er nie mit mir? Ich habe noch nie Stimmen gehört. Aber wisst ihr was? Gott gibt mir so klare Gedanken, auch heute wieder. Er redet. Wir müssen nur hören. Und ich möchte euch ermutigen, übt in der Beziehung mit Gott zu leben. Denn das ist Christsein. Nichts anderes. Und ich möchte euch ermutigen, das zu tun.